Ich kann aber eben auch so coole Sachen machen, wie ich kann halt quasi einen Abschnitt zum Beispiel in meiner Geschichte markieren. Und dann kann ich halt sagen, hier in diesem Absatz füge doch bitte noch einen weiteren Charakter mit rein oder so auch immer. Und das kann ich bei diesem normalen Hin- und Her-Chatten nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Und in der werden wir mal richtig viel Handwerk wiederbringen. Wie arbeiten wir mit ChatGPT spürbar, schneller und sauberer? Es gibt wirklich so viele Kniffe, die wirklich nicht kompliziert sind, die wir aber noch nicht kennen, aber unsere Arbeit sofort verbessern. Wir machen euch also in dieser Folge schwuppdiwupp zum ChatGPT-Experten bzw. zur ChatGPT-Expertin. Bei mir ist Nadine Wischmeier von Aliken. Nadine baut seit Jahren KI-Trainings für Teams. Sie begleitet ganz viele Firmen und weiß, wo es da oft hakt beim Arbeiten mit Gen-AI und wie man dann diesen Haken auch wieder beseitigen kann. Nadine, ich freue mich ganz doll, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch schon.
Lass uns, oder bevor wir anfangen, möchte ich dich gerne fragen, wann war denn überhaupt deine erste Begegnung mit ChatGPT? Es hat sich also seitdem so wahnsinnig viel getan. Was war denn damals so dein erster Eindruck, als du ChatGPT zum ersten Mal benutzt hast?
Ja, das war der berühmte GPT-Moment oder ChatGPT-Moment. Und meiner, den erinnere ich mich noch sehr gut, das war wirklich Anfang 2023. Ende 2022 wurde das ja released von OpenAI. Und ich habe das ein bisschen später mitbekommen, aber gerade so noch in den ersten Anfängen, dass ich es wirklich, als ich es gesehen habe und gemerkt habe, wie es mir helfen kann. Ich habe damals schon programmiert und Software entwickelt und so diese ersten, ich kann da eine Frage reinstellen und das Ding baut mir eine Funktion zusammen oder verbessert mir eine E-Mail und so, das war schon wirklich ganz extrem. Also es war wirklich enlightening, wenn man so will. Und ich bin dann auch gleich zu meinem Mann gelaufen, habe dem das gezeigt. Der hat dann erst gesagt, naja, so gut kann das gar nicht sein. Und dann ist er da rein und hat Fragen gestellt. Und dann waren wir beide irgendwie so total angefixt und haben gleich richtig lange Unterhaltungen geführt.
Ja. Und eben auch so krass, was sich seitdem schon getan hat auch, ne? Ich finde, das finde ich auch manchmal echt so erstaunlich, dass innerhalb von nur 2 Jahren sich das so spürbar verändert hat und eben nochmal verbessert hat.
Total.
Gut, dann lass uns jetzt zusammen einsteigen in die saftigen Tipps. Und ich finde, oder bevor wir in die richtig saftigen Tipps gehen, finde ich es auch mal total wichtig, dass man so ein kleines Fundament legt. Also, dass man auch noch 2 Dinge zur Maschine selbst klärt. Denn ich finde, wenn man die Maschine versteht, dann kann man auch einfach besser mit ihr interagieren und ja auch bessere Prompts schreiben. Und ja, man redet ja immer vom LLM, also das Large Language Model. Das hört man immer wieder, man stolpert andauernd darüber. ChatGPT und auch andere Chatbots sind ja LLMs. Was sollte man unbedingt dazu wissen? Also über das Training von LLMs, über deren Mustererkennung und auch vielleicht über deren Grenzen, damit wir eben auch Antworten realistischer bewerten können.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man nehme quasi ein großes Datencenter mit ganz vielen GPUs oder auch von Google die TPUs. Das sind quasi diese Grafikchips, die vorher hauptsächlich in Computerspielen benutzt wurden und Nvidia halt die ganze Welt damit beliefert sozusagen und deswegen auch die Nvidia-Aktien durch die Decke gehen. Wenn man so ein Datencenter hat, dann braucht man noch einen Algorithmus, der eben dafür geeignet ist, solche Modelle zu trainieren. Das ist dieser Transformer-Algorithmus, der von Google 2017 und 2018 herausgegeben wurde. Und auf dem basieren eigentlich diese ganzen Large Language Models, die wir heute benutzen und lieben. Und dann lässt man quasi den Text des gesamten Internets, wenn man so will, darüber laufen, über diesen Algorithmus in diesen Datencentern. Braucht ganz viel Strom dafür. Das ist natürlich auch eine ongoing Discussion an der Stelle, wer das alles betreiben soll und mit welchem Strom und so weiter. Aber wenn man das dann eine Weile hat laufen lassen, dann entwickelt man so ein Rohmodell, das eben in der Lage ist, das nächste Wort, wenn man so will, vorherzusagen in einem Satz und dadurch dann eben von Wörtern zu Sätzen und von Sätzen dann zu ganzen Absätzen zu kommen und um Um dann im Prinzip diesen Chatbot daraus zu machen, braucht man auch das Post-Training und da sitzen dann wirklich Menschen dran, die dieses Modell dann mit Fragen überhäufen und immer bewerten, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Antwort. Und somit bildet sich dann eben so ein Chat-Modell raus, das wir heute kennen und nutzen können. Und dieses Next Word oder Next Token Prediction Thema ist im Prinzip auch dafür verantwortlich, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das, was uns ausgespuckt wird, hier auch immer die Wahrheit ist, ja, sondern es ist halt einfach eine Zusammensetzung aus diesen nächsten wahrscheinlichen Wörtern, das ist ein bisschen Statistik, wenn man so will. Man darf es nicht nur darauf runter reduzieren, aber das ist quasi der Kern der ganzen Geschichte. Ja, also diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind halt gewaltig. Aber man muss erstmal wissen, okay, das ist jetzt eben keine Wahrheit per Definition, die da rauskommt, sondern es sind halt erstmal einfach schöne zusammengesetzte Sätze und Antworten, mit denen man dann eben ganz viel machen kann. Und das ist im Prinzip auch schon eine der größeren Grenzen sozusagen, an denen auch die ganze Zeit gearbeitet wird. Und nicht nur OpenAI, sondern auch andere Labs sind die ganze Zeit damit beschäftigt, im Prinzip herauszufinden, wie funktioniert denn jetzt das Gehirn so eines LLMs wirklich? So ganz haben wir es immer noch nicht verstanden, sozusagen. Ja, weil es sind halt neuronale Netze, die sind sehr komplex, sehr viele Neuronen sozusagen, die miteinander interagieren. Und deswegen weiß man im Prinzip immer noch nicht ganz genau, wieso ChatGPT jetzt zum Beispiel so antwortet, wie es jetzt in dem Moment auf mich reagiert.
Super, dann lass uns jetzt auch einsteigen von der Theorie noch mehr in die Praxis hin. Einer der wirklich großen Hebel, der wenig Aufwand kostet, ist ja unsere Stimme. Also wir reden immer schneller, als wir tippen können, selbst wenn wir das mal gelernt haben, mit diesen 10 Fingern zu tippen. Und wir kennen ja auch alle diese Voice-Funktion, ne? Das kennen wir ja auch, dass wir dann mal auf dem Weg irgendwohin mit ChatGPT eben reden. Aber, also das macht man ja dann eher, wenn man nicht so ganz strukturiert wahrscheinlich arbeiten möchte und einfach nur so eine kleine Idee sammeln wollte oder so. Ne? Weil der Knackpunkt ist ja eben, dass man im Gesprochenen selten so richtig strukturiert und bündig ist. Und da würde ich mich freuen, wenn du uns nochmal erklärst, wie spreche ich denn ChatGPT so an, dass aus Freitext eben klare Ergebnisse werden? Also hast du da so ein Mini-Gerüst für gesprochene Prompts, wie man da besonders gut arbeitet, irgendwie Einzig-, Stil, Regeln?
Ja, also im Grunde ist ChatGPT ja schon sensationell gut in der Lage, meine Intention aus was auch immer ich da reinbrabbel sozusagen herauszupicken, ja, und dann in die richtige Richtung schon mal loszuschießen. Und mein Lieblingsrezept fürs Prompten ist wirklich so dieses iterative Prompten, ne? Dass ich halt einfach mal anfange, einfach nur sage, was ich im Kopf habe, was ich gerne beantwortet haben möchte und das Ding dann losschicke und dann basierend auf der Antwort eigentlich die nächste Follow-up-Frage stelle und so mich eben Schritt für Schritt mit ChatGPT dann an die Antwort rantaste oder das Format, das ich eben haben möchte. Ja. Also ich weiß, dass viele Leute sehr viel Zeit investieren und es gibt ganz komplizierte Prompting-Techniken, die kann man bei uns auch lernen. Es gibt auch richtig Kurse bei Leon für dieses Prompting. Aber das ist in dem Fall so relevant, weil ich das dann zum Beispiel, wenn ich eine Software, eine App programmiere, dann brauche ich ja einen Prompt, der fix in meiner Software drin ist, der dann in dem Moment rausgeht zu einer API, ne? Kann auf GPT-5 oder was auch immer als API angesprochen werden. Da muss dieser Prompt sitzen, da ist es wichtig. Wenn ich jetzt einfach nur tagsüber mit ChatGPT über irgendein Problemthema, E-Mail, was auch immer iteriere, dann kann ich einfach reinsprechen, was ich halt im Kopf habe. ChatGPT ist schon super damit herauszufinden, was ich eigentlich von ihm will oder ihr oder was auch immer und fängt dann eben an, mir Antworten zu geben. Was aber vielleicht auch noch so ein Pro-Tipp ist und was ich in letzter Zeit wirklich häufig gemacht habe, ist wirklich ChatGPT so als Coach zu benutzen in meinem Unternehmen. Ich habe relativ viele Informationen ChatGPT schon mitgegeben über den System Prompt, über die Einstellungen. Und dann kennt ChatGPT so mein Umfeld, die Sachen, die mich bewegen. Es merkt sich ja auch, ich kann ja ChatGPT auch sagen, merke dir von mir, dass jetzt gerade das und das Projekt aktuell ist oder so. dann sehe ich ja auch, dass er sich das merkt. Das packt er dann in die Memory. Die kann ich auch nächstes Mal wieder rausfischen und sagen, jetzt kannst du die Memory wieder löschen. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich unterwegs bin, ob jetzt im Auto oder irgendwie beim Spazierengehen mit den Hunden oder so, über meine Handy-App, wirklich über mein Problem, mein Thema, meine Ideen, die ich habe, drüber iterieren, mit ihm wirklich einfach sprechen, wie mit einem Coach. Und das Coole ist, wenn ich dann zurückkomme, ja, dann habe ich im Prinzip schon das fertige Ergebnis, was ich mir unterwegs erarbeitet habe, hier auf dem Rechner, kann dann vielleicht das Endergebnis schon mal copy-pasten und habe dann die perfekte Work-E-Mail oder was auch immer ich mir dann unterwegs mit ChatGPT erarbeitet habe. Und das finde ich wirklich stark, ja, dass ich wirklich unabhängig jetzt hier vom Rechner dann eben quasi meine Gedanken, die mir natürlich, wenn ich unterwegs bin oder so kommen, einfach direkt mit einer KI besprechen kann.
Ja, ich finde das, was du genannt hast mit dem iterativen Prompten, auch super spannend, weil ich glaube, das kennen wir alle, gerade vom Anfang auch, dass das so also zum Einstieg bei ChatGPT hat man einfach einen Satz geschrieben, mach bitte dies und das oder ich möchte dies und jenes. Und du hast ja gesagt, dass also dieses iterative Prompten, das ist so ein Prompten in Schleifen, ne? Das heißt, wir führen dann das System so ein bisschen und verengen dann immer mehr das, was wir eigentlich meinen. Kannst du uns vielleicht trotzdem so ein paar von deinen beliebten Abläufen geben oder beliebte Rückfragen, dass man eben besonders gut iterativ prompten kann?
Ja, also man muss ihm natürlich sagen, zum Beispiel in welchem Output-Format brauche ich dann jetzt zum Beispiel so eine Antwort. Ja? Viele Leute hören dann einfach, die stellen ihre erste Frage, sehen ein Ergebnis und denken sich dann so, okay, ist jetzt so 80% das, was ich möchte. Aber ich komme eigentlich in der Regel zu 99%, wenn ich halt die Lücken, die die erste Antwort mir gegeben hat, auffülle, indem ich einfach nochmal ganz konkret sage, okay, an der Stelle liegst du falsch, pack das nochmal in den richtigen Kontext. Gib mir das in einem Format, in zum Beispiel in einer Tabelle oder so, weil ich möchte es dann im Nachgang eben als Excel benutzen und gib mir zum Beispiel ein Download-Format als CSV-File. Ja. Solche Sachen funktionieren meistens gut. Es kann aber wirklich auch durchaus passieren, dass man sich da mal irgendwie aufhängt und er gibt mir absolut nicht das Format, was ich irgendwie am Ende haben möchte. Ja, dafür ist es eben eine generative KI. Ne? Wir haben ja gelernt, das ist immer so diese nächste wahrscheinliche Token. Und deswegen kann es eben auch so wirklich sein, dass sich sowas mal vergaloppiert und man dann irgendwo falsch abbiegt oder so. Aber auch dafür gibt mir ChatGPT die Möglichkeit, zum Beispiel am Ende das Ganze, was ich erarbeitet habe, nochmal zusammenzufassen, das dann zu nehmen und nochmal einen neuen Chat aufzumachen. Ja, das muss man eben auch verstehen. Man befindet sich in so einem Chat, wenn man den einfach von vorne nach unten runterschreibt, in einem Kontextwindow heißt das. Ja, also der weiß alles, was in diesem einen Chat besprochen wird, weil das immer wieder mitgegeben wird, plus meinen ganzen Hintergrund, den ich vorher vielleicht als Memory schon gespeichert habe. Wenn ich jetzt merke, ich komme irgendwie nicht mehr weiter, ja, dann ist auch wirklich ein guter Tipp zu sagen, alles klar, ich fasse jetzt das, was ich da mache, sage ich noch einmal, fasse es mir nochmal zusammen und dann mache ich einen neuen Chat auf und dann fange ich nochmal neu an und dann kann es wirklich sein, dass ich sofort genau da lande, wo ich hin möchte.
Okay, das heißt, man hat sich manchmal in einem Chat, so hat man so viele Bäume vor Gesicht, dass man den Wald nicht mehr sieht und dann macht man sozusagen nochmal einen neuen, aber innerhalb eines Projektes oder einen richtig neuen Chat?
Also es kommt jetzt darauf an, wo ich mich initial befunden habe, ja, weil es gibt ja dieses Projekt, diese Projektmöglichkeit, das heißt, da lege ich mir einen Raum an, in dem ich dann auch zum Beispiel Dateien hochladen kann, Bilder hochladen kann, eine Eingangsgeschichte hinterlegen kann, Eingangsprompts und dann prompte ich innerhalb dieses Chats und er bekommt im Prinzip auch da wieder den ganzen Kontext mit, den ich eben in diesem einen Projekt habe, ja. Und wenn ich jetzt dann da drin mich quasi aufhänge, dann kann ich durchaus in diesem Projekt nochmal einen neuen Chat starten und habe dann wieder diese ganzen angehängten Dokumente zum Beispiel mit in dem Kontext. Oder man kann natürlich auch mal das komplett aus dem Projekt rausnehmen und sagen, jetzt chatte ich einfach nur nochmal ganz roh quasi mit dem reinen ChatGPT in Chats und fange da nochmal an und gucke, ob ich da zu besseren Ergebnissen komme. Also man darf da auch, man kann da auch durchaus mal einfach 3-4 verschiedene Wege ausprobieren, ja, um eben zu seinem Ergebnis zu kommen, was man haben möchte. Das ist eigentlich das, was am Ende des Tages auch dann oft zum Erfolg führt. Also ich programmiere ja sehr viel und sehe das zum Beispiel auch da, dass ich häufig, gerade dann, wenn man dann halt im Code sich verrannt hat oder so, dann ist es ja auch wirklich schwierig, da aus so einer falschen Ecke wieder rauszukommen sozusagen. Und da wechsle ich dann zum Beispiel die Modelle dann ganz oft. Ja, und gehe halt wirklich von GPT zu Claude und von Claude dann irgendwie zu Gemini oder was auch immer, bis mir dann eine KI in dem Moment hilft. Ja. Also man darf ruhig einfach loslegen, Gas geben, verschiedene Wege ausprobieren und sucht sich einfach dann am Ende das Ergebnis raus, was man am besten findet.
Ja, genau. Da kann ich auch noch von mit Herz und KI ein paar Folgen empfehlen, für alle, die diese Folge vielleicht noch nicht gesehen haben. Erstmal zum Prompten selbst. Da haben wir mehrere Folgen Pimp My Prompt und auch dazu, welchen Chatbot man denn für welche Arbeit besonders gut verwenden kann, weil sich da nämlich die verschiedenen Gen-AI-Chatbots auch ziemlich doll unterscheiden. Und oft benutzt man ja einfach alles, die meisten, die ich so auch so kenne in meinem Dunstkreis, verwenden einfach immer ChatGPT, aber es gibt wirklich noch Perplexity und Claude und Gemini und so. Und die haben alle nochmal unterschiedliche Vorteile auch. Genau. Wir hatten ja vorab gesprochen und da hattest du so ein paar Punkte genannt, die deiner Meinung nach am wichtigsten sind, um eine ChatGPT-Expertin zu werden. Und mit aufgenommen hattest du Bilder generieren. Und der Bildgenerator von ChatGPT, das ist ja auch wirklich so ein kleiner Zauberkasten, den, glaube ich, auch viele nicht so besonders groß nutzen. Kannst du uns mal erklären, warum du den Punkt Bilder erstellen mit aufgenommen hast in diesen Crashkurs hier?
Ja, gerne, weil ich finde, dass es eben ganz besonders, wenn man zum Beispiel ein neues Projekt hat oder eine neue Firma gründen möchte oder irgendwelche Dinge visualisieren möchte, Bilder natürlich total wichtig sind. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Unternehmen gründe oder eben Freunde von mir das tun oder so, was ich dann halt total gerne mache, ist einfach zum Beispiel über das Thema Logo Creation zu iterieren mit ChatGPT. Und da ist einfach die Kombination aus Text und Image Generation halt total genial, weil ich kann zum Beispiel damit anfangen, dass ich sage, ich habe hier eine Hundeschule, ja, deren Fokus sind die und die Dinge und ich möchte gerne in einem Logo das und das repräsentieren, ja, und dieses Gefühl rüberbringen. Und dann kann ich erstmal mit ChatGPT auf Textebene darüber reden, welche Farbe sollte sowas haben, was sollte damit drin sein, ne, wie sollte so der Text sein und so weiter. Also dann kann ich erstmal über dieses Logo reden, ja, und wenn ich dann das Gefühl habe, so, oh ja, jetzt ist eigentlich, glaube ich, alles drin, was ich da drin haben würde. Und ich habe dann vielleicht auch selber schon eine Vorstellung im Kopf, dann zu sagen, und jetzt kreier mir das Bild oder das Logo. Ja, und dann kann ich mir das angucken, was dann dabei rauskommt, dauert ein bisschen. Aber dann, wenn es dann da ist, kann ich jetzt sagen, schon mal sehr cool, aber mach zum Beispiel jetzt den Hintergrund weg, weil ich möchte es halt auf einem transparenten Hintergrund haben. Ja, also ich kann dann Bilder auch quasi weiter bearbeiten. Eigentlich fast so ein bisschen wie das, was man vorher in Photoshop gemacht hat, nur ohne, dass man jetzt eben ein ganzes Programm wie Photoshop auswendig lernen muss, um zu wissen, wo da welche Knöpfe sind. Ja, ich kann bis heute irgendwie noch kein Background bei Photoshop irgendwie wegmachen. Weil, aber mit ChatGPT kann ich halt darüber reden, was ich irgendwie haben möchte und dann macht er mir das halt.
Ich glaube, dass aber viele auch so ein bisschen noch zurückschrecken, gerade im beruflichen Kontext, weil man dann immer nicht so genau weiß, Thema Rechte, Urheberrecht, Corporate Design. Hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps, worauf man da als Team oder im beruflichen Kontext besonders achten sollte?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich ein ganz großes Thema für gerade Unternehmen und auch gerade natürlich in Europa. Ja, es hat auch, also unser EU-AI-Act hat auch wirklich direkte Auswirkungen auf das, wie wir zum Beispiel in Europa auch die neuen Entwicklungen dieser AI-Labs geliefert bekommen oder eben zum Teil auch nicht oder zum Teil später in gar nicht geänderter Version, aber wie auch immer. Da muss man einfach, wenn man, sag ich mal, auf der sicheren Seite sein möchte, natürlich sich mit seinem Unternehmen abstimmen. Klar, fragen, ne, was darf ich, was darf ich nicht. Das ist im Moment einfach alles noch so ungeregelt und so nicht final geklärt. Ja? Ist das jetzt irgendwie Fair Use, wenn ich eben Musik nehme und daraus eine neue Musik, also daraus eine KI trainiere, die in der Lage ist, auf dem, was es gelernt hat, neue Musik zu machen? Genauso mit Bildern, genauso mit Videos. Es ist einfach nicht final geklärt. Ne? Und von dem her, es gibt Unternehmen, also es, zum Beispiel Adobe hat da ein ganz klares Statement, die sagen, wenn ihr unsere Produkte benutzt, ja, auch als Unternehmen zum Beispiel, wenn dann irgendwann mal ein Law Case daraus werden würde, ne, ihr irgendwie verklagt werden würde, wir zahlen euch quasi diese ganzen Kosten dafür. So sicher sind wir uns, dass das eben rechtlich valide ist. Aber auch da, es gibt halt einfach natürlich diese ganzen Cases noch nicht, also oder sie werden, respektive sie werden in den USA geführt. Das sind dann natürlich so Präzedenzfälle dann. Wir werden die dann natürlich dann noch irgendwann in Europa sehen, aber im Moment schauen wir eigentlich alle nur so über den Teich und gucken, womit die dann am Ende des Tages ja, als Ergebnis dann herumkommen.
Ja, ja genau. Also es ist alles ein bisschen nebulös. Auch dazu hatten wir in einmal, also die ist schon ein bisschen älter halt, genau, da gab es den EU-AI-Act noch gar nicht. Aber zumindest hatten wir mal einen ganz spannenden Talk mit einer Rechtsanwältin, die auch darauf spezialisiert ist, also auf Internetrecht und insbesondere KI-Anwendung. Und das war ganz spannend, weil es tatsächlich so ein bisschen Wilder Westen einfach noch alles ist. Ne?
Ja, es hat sich noch nicht so viel geändert, was das angeht. Also es gibt natürlich diesen EU-AI-Act. Ja. Der wird ja dann auch irgendwann durchgesetzt, sage ich mal. Es ist dann natürlich auch die Frage, wer soll das alles überprüfen? Ja, wer soll da eben als Institution dann auch dem hinterhergehen und sagen, das ist jetzt richtig und das ist nicht richtig? Ne? Wo kann man sich da hinwenden und so weiter? Also da ist noch viel Wasser, was da den Rhein runterläuft.
Eine Funktion, die viele noch nicht ausprobiert haben, ganz bestimmt sogar, weil sie nämlich relativ neu ist, ist der Study Mode. Den gibt es auch erst seit Ende Juli 2025 und die Idee dahinter ist, dass man jetzt nicht einfach wie sonst ein Prompt zu machen und sich die Antwort abzuholen, mit der KI lernen kann. Also indem das Tool selbst Diagnosen anstellt und Rückfragen erstellt, Mini-Übungen und auch gezielte Wiederholungen, sodass man sich dann ganz aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen kann. Kannst du uns für jemanden, der noch gar nicht mit diesem Study Mode gearbeitet hat, erläutern, was da die großen Vorteile sind und wie uns das einfach noch mal mehr zum Experten macht?
Also das ganz, ganz Neueste seit irgendwie ein paar Tagen jetzt, nachdem GPT-5.1 herauskam, ist, dass das User-Interface jetzt diesen kleinen Pre-Button, der da heißt Study Mode, gar nicht mehr anzeigt. Also genau. Also und das ist auch was, was sich quasi fast täglich bei ChatGPT ändert, ist halt dieses User-Interface. Ne? Man muss ja immer unterscheiden zwischen, man hat quasi die Oberfläche, mit der ich arbeite und mit der ich verschiedene coole Sachen machen kann. Und dann eben die Intelligenz, die dahinter liegt. Und beides wird halt individuell voneinander abgedatet und auch sehr schnell iteriert jetzt bei OpenAI. Ne? Und deswegen dieser Study Mode, ich schätze mal, dass man gemessen hat, wie viele die Leute das wirklich benutzen, ja, und dann vielleicht einfach entschieden hat, naja, so oft drücken die Leute jetzt auch nicht auf den Knopf, also machen wir es jetzt wieder weg. Oder vielleicht ist es auch wirklich nur bei Nadine Wischmeier ist es jetzt irgendwie weg. Ja? Weil im Grunde habe ich jetzt wirklich nur noch meine eigene eine Leiste, wo halt steht, frag mich alles oder so. Und dann kann ich über dieses Plus-Icon, was ich daneben dran habe, eben sagen, ich möchte jetzt eben den Agent-Mode zum Beispiel nutzen oder Deep Research machen. Dann gibt es ganz unten diese Buttons, die heißen More, ja, also mehr. Und wenn man darauf geht, dann haben sie da Study and Learn versteckt. Und wenn ich jetzt darauf gehe, also der war ja, dieser Study-Mode war ja ursprünglich wirklich mal in diesem initialen Fenster drin, das ist jetzt nicht mehr so. Also da findet man ihn gerade. Und dann ist es so, dass das eigentlich so ein bisschen so wie so ein kleiner Wrapper quasi ist, um meinen Prompt, den ich jetzt hier reingebe, in dem einfach gesagt wird, okay, gehe davon aus, dass du eben ein Helfer bist, Dinge zu vermitteln und eben nicht einfach nur eine geradeaus Antwort zu geben, sondern den Leser und Hörer heranführst quasi an die Lösung und diesen Gedankengang, der dahinter liegt. Ja. Und das ist ja das, was, wie wir lernen. Wir lernen ja nicht dadurch, dass uns jemand das Ergebnis liefert, was ja normalerweise der Modus ist, der ChatGPT hat. Ne, spuckt uns einfach das Ergebnis aus. Aber wenn ich wirklich was verstehen und lernen möchte, dann möchte ich ja diesen Weg dahin verstehen und die Gedankengänge, die dahinter liegen. Und das macht dann eben der Study Mode. Und wenn ich dann einfach frage, irgendwie, was ist Machine Learning und wie unterscheidet es sich von generativer KI oder so, dann würde er eben nicht einfach nur die Antwort rausgeben, sondern würde im Prinzip sehr viel mehr Hintergrundinformationen geben und den Weg dorthin begleiten. Ja. Ja, macht er auch. Ja. Genau, also es ist wirklich quasi so ein Lernguide, wenn man so will, der dann mich auch nochmal rückfragt und mir da die Möglichkeit auch gibt, natürlich zu sagen, okay, wo stehe ich dann jetzt eigentlich? Ne? Also auch wie so ein persönlicher Tutor, das ist ja auch so der große Traum, den alle haben, quasi, dass jeder Mensch und jedes Kind vor allen Dingen natürlich auch einen persönlichen Tutor an der Hand hat, der ihn immer da abholt, wo man ist, beim Lernen das in den richtigen Kontext packt. Das ist auch super wichtig. Das ist auch das, was man, also ich bin seit mehr als 10 Jahren jetzt schon in der Erwachsenenbildung und das, was man am meisten als Trainer immer hört, ist, kannst du mir mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie geben oder so zum Beispiel? Ja? Und wenn man jetzt als Trainer nicht mal da irgendwie gearbeitet hat, was ich in dem Fall sogar selber getan habe, dann hat man aber natürlich nur begrenzt so viele praktische Beispiele. Ne? So, aber ChatGPT hat natürlich unbegrenzt praktische Szenarien und so weiter in diesen verschiedenen Kontexten. Und dabei hilft dann eben auch so ein Study Mode, dass er dann einfach das, was ich lernen will, in meinen Kontext packt, basierend auf dem, was ich vorher eben zum Beispiel sich gemerkt hat über mich oder was ich halt mit in meinen System Prompt gepackt habe.
Okay. Ein weiterer Tipp, wir haben den eben aus Versehen in dem Sinne angesprochen. Viele prompten, also wenn sie ein neues Thema aufmachen möchten oder vielleicht sogar ein ähnliches Thema, prompten sie trotzdem immer wieder in einen neuen Chat. Ne? Man geht da auf Plus und los geht's. Und du hast aber gesagt, es ist viel besser, wenn man Projekte anlegt. Und wenn man die dann auch gut gut zusammenbaut, dann bekommt man viel, viel besseren Output. Kannst du das uns nochmal erklären, wo jetzt die Vorteile wo die Vorteile liegen, Projekte aufzusetzen und zu nutzen?
Ja. Also auf der Seitenleiste findet man unter Projects, also Projekte, die Möglichkeit, ein neues Projekt anzulegen. Und das ist im Prinzip, ja, wie ein Projekt in einem Unternehmen ja auch ist. Das ist ein eigenes kleines Unternehmen in einem Unternehmen. Und hier ist es in dem Fall für ChatGPT eben ein eigener kleiner Raum mit den ganzen Informationen, die für dieses Projekt, was ich habe, eben relevant sind. Also es kann private, aber natürlich auch berufliche Projekte sein, wenn ich jetzt ChatGPT zum Beispiel als Unternehmen auch nutze und die Lizenz dafür gekauft habe. Und das Gute daran ist eben, dass ich dann nicht wieder immer jedes Mal, wenn ich einen neuen Chat aufmache, vom Urknall anfangen muss und erstmal alle Dokumente damit reinladen muss und alle vorhergehenden Sachen, die ich mir erarbeitet habe. Weil es ist ja im Grunde dieses dynamische Miteinander interagieren, dieses iterative, sich an die richtigen Ergebnisse heranzuarbeiten und so weiter. Das kostet ja auch Zeit, ne? Und das sind ja auch Ergebnisse, die ich dann später auch wieder nutzen möchte. Und das finde ich halt in diesem Projekt dann alles ganz schnell wieder, weil wer weiß, wie so eine Chat-History dann aussieht, die irgendwie kilometerlang ist, ne, wo ja dann einfach auch die Namen der Chats einfach so random vergeben werden von ChatGPT. Dass sich da dann wieder zurechtzufinden und das Alte wiederzufinden, ist wirklich schwierig. Deswegen ist das mit den Projekten wirklich super, super relevant. Weil dem kann ich ein kleines Bildchen geben, ne? Und ich habe ja sicherlich auch nur eine begrenzte Anzahl von Projekten in meinem Leben sozusagen. Und dann finde ich da sofort wieder den richtigen Kontext und kann die richtigen Dateien wieder verwenden, ja, für den nächsten Prompt. Ich habe alle Ergebnisse, die ich vorher mir erarbeitet habe, auch wenn es halt irgendwie 6 Wochen zurückliegen oder so, habe ich dann noch zur Verfügung. Und das fließt dann auch jedes Mal dann wieder in meinen neuen Prompt, den ich dann mache, eben mit ein.
Und kann man so vielleicht auch so ein paar der Nachteile des kostenlosen Accounts von ChatGPT umschiffen? Weil im Projekt, also die einzelnen Chats haben zwar eine Art Memory-Funktion, also innerhalb eines Chats erinnert sich ChatGPT in der kostenlosen Variante ja an alle Informationen, aber sobald du einen neuen Chat aufmachst, hat er ja hier keine Memory-Funktion. Und innerhalb von einem Projekt hat er das dann, ne?
Ja. Weiß ich aber gar nicht so genau, weil ich natürlich, wir haben immer die Bezahlversion hier in allen Varianten Und von dem her kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ob an der Stelle jetzt wirklich das Projektethema da dann auch wirklich nutzbar ist. Müsste man nachschauen.
Also man kann Projekte zumindest anlegen.
Ah, okay, ja, dann würde man sie so nutzen können. Dann wäre das auf jeden Fall ein. Aber dann ist natürlich wieder Achtung, Achtung, ne? Wenn man nicht bezahlt, weil man nimmt, if you don't pay for the product, you're the product. Dann ist natürlich alles, was ich da reinprompte und alle vor allen Dingen Dokumente, und gerade wenn es noch unternehmensrelevante Sachen sind, dann sind die natürlich einfach für OpenAI nutzbar. Da werden die neuen Modelle drauf trainiert. Man weiß nicht, ob die Sachen doch nochmal im Netz irgendwann auftauchen. Also da wäre ich sehr vorsichtig.
Genau, weil es gibt ja auch bei der kostenlosen Variante die Möglichkeit, den privaten Modus einzustellen in den Einstellungen. Ne? Und da wird dann ja theoretisch gesagt, deine Daten werden nicht zum Training verwendet. Muss man sich dann trotzdem Gedanken machen?
Naja, also so, das, wie gesagt, die Technik und das alles ist ja dann doch noch relativ neu. Also ich wäre immer ein bisschen vorsichtig, ja. Also es muss mir einfach klar sein, keiner weiß, ob nicht morgen ein riesen Datenleak ist, ne, weil irgendjemand es geschafft hat, jetzt irgendwie in die Server von OpenAI einzubrechen oder was auch immer. Also das muss mir immer irgendwo bewusst sein. Die Gefahr ist natürlich immer da. Dieser Privatmodus ist insofern sehr hilfreich, auch bei, egal ob bezahlt oder unbezahlt, wenn ich jetzt einfach nochmal einen Chat habe, wo ich wirklich sage, ganz bestimmt möchte ich niemals, dass es irgendwo auftaucht, ja, was auch immer ich da zu besprechen habe, dann ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit, diesen Chat privat zu machen. Das heißt aber auch, dass er bei mir nicht in den Chats auftaucht und ich ihn später nicht mehr hervorrufen kann. Ja? Und dann habe ich eine gewisse Sicherheit, weil das ja dann auch nur eine gewisse Zeit sozusagen, also das ist die Aussage, was die jetzt genau machen, wissen wir natürlich auch nicht, aber die Aussage ist, wenn ich das Ding nutze, dann wird das auch nur sehr kurz, wenn überhaupt, gespeichert bei OpenAI und dadurch ist eben diese Privacy auch gegeben. Ja. Funktioniert aber nicht für Projekte, weil Projekt per Definition ist ja was gespeichert werden muss, wo eben Files reingeladen werden, die dann später auch noch da liegen sollten und so weiter, und das geht halt nicht im Private Mode.
Wobei das ja auch, also das ist auch noch eine zweite Frage, die ich habe, weil ich jetzt gerade gelesen hatte, es war ja lange Zeit, hatte man gesagt, das ist ein Nachteil bei Gemini zum Beispiel, weil Gemini speichert alles dauerhaft. Ist es nicht sogar beim AI Act jetzt so, dass zumindest in der EU alle Daten, das ist noch anders. Also ich glaube, das war durch diese ganzen Rechtsstreitereien, die teilweise gegen OpenAI von Unternehmen geführt wurden, dass jetzt die Daten erstmal gespeichert werden dürfen, aufgrund dieser Ungereimtheiten. Das ist alles, deswegen, das ist ja absoluter Wilder Westen. Ne? Es ändert sich auch immer wieder, dann ist es wieder das, dann ist es wieder das. Also das war nämlich zumindest das, was ich jetzt auch nochmal gelesen hatte. Aber es muss auch nicht stimmen. Ne? Also das, dass ich gelesen hatte, auch OpenAI, also auch ChatGPT und auch die anderen Chatbots sind jetzt gezwungen, oder zumindest ChatGPT, die Daten dauerhaft zu speichern.
Ja, sowas hat dann natürlich auch nochmal irgendwie andere Gründe. Ja, also weil so eine CIA oder ne, so Unternehmen, nicht Unternehmen sind es ja nicht, irgendwelche Security-Organisationen und so weiter dann eben auf Daten zugreifen wollen. Ja, diese Diskussion haben wir ja auch irgendwie mit Signal jetzt wieder gesehen und so, ne, wo im Prinzip Europa wollte, dass man im Prinzip als Staat, als Land da irgendwie eingreifen kann und das Unternehmen zwingen kann, die Daten rauszurücken. Und hatte nicht mal was unbedingt mit dem EU-AI-Act oder so zu tun. Das war, glaube ich, eher so aus der amerikanischen Regierung heraus, die gesagt haben, so, nee, wenn wir wollen immer in der Lage sein zu kommen und zu sagen, zeig uns, was derjenige da besprochen hat oder so. Genau.
Und wir hatten auch vorhin nochmal, oder du hattest den Agent Mode angesprochen. Und das, finde ich, ist ja auch so ein wichtiges Thema, weil es wird so viel über KI-Agenten gesprochen, wobei dann oft der Begriff so ein bisschen unklar, also auch so nebulös ist. Was ist denn jetzt eigentlich ein KI-Agent? Auch dazu hatten wir jetzt gerade eine ganze Folge, die ist auch sehr, sehr, sehr sehens- und hörenswert. Aber ich würde das auch gerne nochmal mit dir besprechen, weil auch du hast diesen Punkt aufgenommen in die Liste, die uns zum ChatGPT-ExpertIn macht. Kannst du uns das vielleicht so ein bisschen erklären, was denn jetzt tatsächlich ein KI-Agent ist? Und dann auch, eigentlich ist ChatGPT an sich noch kein Agent, aber er hat einen Agent-Mode. Und den würde ich mich super freuen, wenn du uns den erklären könntest.
Ja, gerne. Also der Agent, also ich kann dir meine Definition von Agent geben, weil ich finde es immer ganz schön, an Agency zu denken. Ne? Also ich habe selber die Fähigkeit, Dinge auszuführen und selbstständig Entscheidungen zu treffen. So, das ist für mich, das macht für mich ein Agent aus. Wenn ich einfach nur hin und her chatte mit einem Chatbot, der mir einfach nur Antworten gibt oder so, dann ist das nicht Agent-Mode, weil ich keine Tools zum Beispiel verwende. Ja, also und das ist genau dieser Hintergrund, vor dem jetzt in ChatGPT der Agent-Mode läuft. Er ist in der Lage, Tools zu verwenden, also sich zum Beispiel kleine Python-Programme zu schreiben und dann dadurch eben die Antworten zu verfeinern, die es hat. Oder eben auch, und das ist natürlich das, was am meisten impressive ist, ist so dieses, ich übernehme einen Browser, ja, und navigiere mich in diesem Browserfenster herum und erledige eben so Aufgaben für den Nutzer. Ne? Und das ist das, was natürlich irgendwie cool ist, sich anzuschauen. Und irgendwie, das sollte man auch wirklich einfach mal ausprobieren. Ne? Aber sie sind alle, egal wo man jetzt hinschaut, selbst jetzt, wo Gemini 3 rauskam und da ja auch dann gleich wieder eine neue IDE, was so eine Programmier-App ist, wenn man so will, die hat auch diesen Mode, dass sie im Prinzip einen Browser aufmacht, sich da selber durchnavigiert und dann programmiert und immer wieder guckt, okay, wie weit bin ich dann, wie sieht denn das jetzt aus, gemacht, dass die Funktion, die ich halt möchte oder die ich programmieren möchte, und kann so Fehler selber finden und so weiter. Und genau das Gleiche macht dieser Agent-Mode von ChatGPT auch. Ich kann ihn quasi auf irgendeine Webseite schicken und sagen, such mir jetzt zum Beispiel bei Airbnb mal was zum Übernachten in Berlin am so und so vielten und finde mir da schöne Alternativen, wo ich mit meinen Hunden hin kann oder was auch immer. Ne? So. Ist cool, sich anzuschauen, macht Spaß. Ja? Ist jetzt auch nochmal erweitert worden durch den Atlas-Browser, den OpenAI ja rausgebracht hat. Da sieht es jetzt auch noch fancy aus. Ne? Da gibt es dann so um diese Animation herum, wo man dann zugucken kann, quasi wie der Browser die Aufgaben ausführt. Noch so eine schöne Animation und so. Also es sieht irgendwie ganz schick aus. Ist aber im Grunde, also wenn ich das mal angucken will, ist schön, aber es ist im Grunde noch viel langsamer, als wenn ich mir selber meins Hotelzimmer da suche oder was auch immer. Ne? Und es ist vor allen Dingen natürlich in dem Moment noch eine tolle Möglichkeit für die Unternehmen, Nutzerverhalten zu speichern, zu analysieren, herauszufinden, wie nutzen Leute Browser, wo gehen sie hin, was machen sie, nachdem sie das gemacht haben und so weiter, um dann eben die kommenden Modelle genau auf dieses Thema zu trainieren. Ja. Also von dem her, so für den Alltag, wenn man es mal sehen möchte, ist Atlas cool. Ja, ich würde jetzt da keine Passwörter reingeben. Ich würde da auf gar keinen Fall irgendwelche Banking-Sachen drin machen oder so. Dafür sind sie einfach, ne? Also es wird alles aufgezeichnet und es ist wirklich, den größten Vorteil hat jetzt im Grunde OpenAI, das muss man sich bewusst sein. Aber es ist einfach eine coole Technik, die es auf jeden Fall sich mal lohnt, irgendwie anzuschauen. Und deswegen eben auch vielleicht jetzt ohne Atlas-Browser den Agent-Mode zu nutzen, ist eine schöne Möglichkeit, um einfach mal zu sehen, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo geht es dann wahrscheinlich hin. Ja?
Ich will auf jeden Fall auch nochmal gleich gesondert mit dir über Atlas sprechen, weil ich finde das auch super spannend. Das ist ja eine mega Kampfansage. Ich weiß aber selber auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber der Ordnungsliebe, meiner Ordnungsliebe, wo ich, also ordentlich bin ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem würde ich gerne noch einmal kurz bei den beim Agent Mode nachfragen. Den habe ich nämlich tatsächlich, ich habe die Finger bisher davon gelassen, weil ich noch gar nicht so genau wusste, wofür soll ich ihn jetzt nutzen. Also ich hatte so den Eindruck, dass bisher viele KI-Agenten eher so im unternehmerischen Kontext eingesetzt werden. Und jetzt für mich, ich benutze es natürlich im privaten als auch im beruflichen ChatGPT, aber ich habe den Agent Mode noch nicht verwendet. Was würdest du zum Beispiel mir raten? Für welche agentische Arbeitsweisen kann ich das einsetzen?
Also wie gesagt, im Moment würde ich einfach raten, das mal auszuprobieren, um dieses Erlebnis so zu haben, wie der Agent eben arbeitet. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechercheaufgabe habe, wo ich sage, da kann ich jetzt mal ein bisschen zugucken, weil er macht im Prinzip in ChatGPT selber ein kleines Fenster auf, macht da so eine kleine virtuelle Maschine, die dahinter liegt, und ich kann live zuschauen, welche Webseiten er jetzt zum Beispiel besucht. Ja, wenn ich sage, eben Hotelzimmer in Berlin oder was auch immer, such mir das jetzt mal raus, dann geht er eben wirklich auf verschiedene Webseiten, klickt sich da durch. Ich sehe im Prinzip, wie er den Text dann raus extrahiert und das eben dann zusammenfasst und daraus dann eben eine Best-of-Liste macht oder was auch immer dann für Empfehlungen am Ende gibt. Ja. Und es gibt dann im Prinzip so ein Recording davon. Ja, man recordet wirklich, wie dieser Agent arbeitet. Kann das dann hinterher sich auch nochmal angucken, ja, wenn man jetzt nicht daneben sitzen möchte und zugucken will sozusagen. Aber im Grunde navigiert er für mich das Internet, also jede Form von Recherche ist gut geeignet, und gibt mir dann am Ende einfach eine schriftliche Zusammenfassung von dem, was er eben rausgefunden hat.
Magst du uns nochmal erklären, wo finden wir das denn, wenn wir das jetzt tatsächlich mal ausprobieren möchten?
Genau, das ist wieder mit diesem kleinen Pluszeichen in meinem Chat-Windows, ne, da wo ich irgendwie meine Prompts reinpacke, gehe ich auf dieses Pluszeichen. Und dann habe ich ganz oben die Dateien, die ich hochladen kann. Dann ist Deep Research. Macht im Prinzip was Ähnliches, aber ich kann nicht zugucken, wie er das Web navigiert. Ja? Und der Agent Mode ist direkt darunter.
Okay, super. Wir hatten ja auch jetzt schon gesprochen bei diesen Chatbots. Ganz am Anfang hast du das erklärt, diese riesige Unsicherheit, die Möglichkeit, dass der Chatbot gerade halluziniert. Das Problem ist ja auch nicht immer nur, dass vielleicht veraltete Datenmengen daran schuld sind, sondern manchmal liegt es in der Natur des Chatbots, dass er ja den Auftrag hat, eine Frage zu beantworten. So, und wenn er jetzt dazu irgendwie gar nichts weiß oder gar nichts hat, dann denkt er sich halt wirklich auch ganz kreativ Sachen aus, ne? Das heißt, ohne Quellen sind ja Angaben von Chatbots immer einfach nur eine Behauptung. Und dann gibt es Chatbots wie zum Beispiel Perplexity, die haben schon eine integrierte Websuche. Das heißt, man kann da auch immer auf Echtzeitdaten zurückgreifen. Man hat da immer direkt die Quellenangaben mit dabei. Wie sieht es denn da mittlerweile aus? Also wann reicht eine normale integrierte Suche? Wann würdest du tatsächlich sagen, nein, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr über ChatGPT, sondern ich weiche aus auf Perplexity?
Mhm. Also es ist wirklich so eine Alltagsentscheidung, die ich auch ganz oft treffe. Wenn ich jetzt wirklich mal ein Thema tiefer betrachten möchte, aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht auch Studien und so weiter mit einbeziehen möchte, dann finde ich wirklich die Deep Research-Funktion von ChatGPT super. Muss auch daran rechnen, das dauert dann durchaus auch mal eine halbe Stunde, ja, aber das arbeitet ja im Hintergrund weiter, während ich andere Dinge machen kann. Da kriege ich auch Quellenangaben. Allerdings habe ich auch schon festgestellt, wenn man da reingeht, dann findet man oft nicht das, was angeblich drin war. Also muss man alles immer schön mit Vorsicht genießen und so weiter. Wenn ich aber wirklich eher so ganz aktuelle Sachen wissen möchte zu zum Beispiel einer Person, ja, also heute Morgen zum Beispiel habe ich kurz Fei-Fei Li recherchiert, da gehe ich immer zu Perplexity, weil ich finde es geht schneller, die Zusammenfassung ist besser, es ist immer relevanter und aktueller. Und ich habe halt wirklich auch gleich die Links dazu, ich habe Bilder von ihr dazu und ich finde einfach da das User Experience also sehr viel besser als jetzt in ChatGPT, der dann losrennt und jetzt vielleicht eine halbe Stunde irgendwie darüber nachdenken muss, wer Fei-Fei-Li ist und warum sie irgendwie wichtig ist.
Das heißt, paradoxerweise sind wir auch dann ein ChatGPT-ExpertIn, wenn wir wissen, ab und zu verlassen wir ChatGPT auch mal wieder und kehren uns einem anderen Chatbot zu.
Ja, finde ich schon. Weil das ist auch wirklich das, wo es am Ende hingeht. Und ja, wenn man mal guckt, wie wir in Zukunft arbeiten werden, dann glaube ich ganz fest daran, dass wir halt quasi der Orchestrator sind, sozusagen, von diesen verschiedenen KIs. Ja, und weiß, was für was für mich gut ist. Das muss jetzt auch nicht für dich gut sein, das, was ich gut finde. Ja, das ist ja auch sehr persönlich und einfach Erfahrung und durchaus auch, wie man mit den KIs eben umgeht, ja, und was so seine Erlebnisse da bisher so waren. Das ist ja auch eben seine persönliche Entscheidung. Aber in der Lage zu sein, zu sagen, ich weiß, wenn ich die drei Tools jetzt aneinander hänge, ich mache mir einen Deep Research bei ChatGPT, ich geh vielleicht nochmal gucken bei Perplexity, zum Beispiel auch gerade für alle technischen Sachen. Perplexity ist halt wirklich super darin, ganz schnell Dokumentationen von irgendwelchen Tools anzugucken. Ne? Wenn ich sage, wie kann ich jetzt in Photoshop irgendwas machen oder so, dann sind die halt wirklich ganz toll darin, ganz schnell zu gucken, okay, wie funktioniert das hier? ChatGPT gibt mir auch eine Antwort, aber die funktioniert dann oft am Ende des Tages nicht. Und Perplexity weiß das dann halt. Ne? So, und wenn ich jetzt dann diese verschiedenen Ergebnisse, die ich habe, wirklich kombinieren kann oder verschiedene Tools hintereinander packen kann, um dann zum Beispiel so einen automatisierten Prozess daraus zu machen, das ist halt das, was uns dann ausmacht und weswegen die Ergebnisse dann so viel cooler sind, als wenn man es einfach nur in eine KI reinpackt.
Ja, okay. Wir kehren aber jetzt wieder hübsch zu ChatGPT zurück. Und einer deiner Tipps war ja auch, dass man Canvas verwendet. Ne? Canvas ist eine Applikation, die ist bei ChatGPT so eine Art eigener Arbeitsbereich neben dem Chat. Auch wichtig, also nicht zu verwechseln eben mit Canva, ne? Weil Canva ist ja auch so ein Tool, das auch viele Redakteure natürlich kennen, weil das da so Design-Tools mit Templates gibt und so. Und ich glaube, es gibt sogar auch ein Plugin für ChatGPT, dass man eben Canva und ChatGPT so gemeinsam verwenden kann. Aber du meinst, es hat einen riesengroßen Vorteil, Canvas, also mit dem S, Canvas zu benutzen. Kannst du uns erklären, was das konkret für uns bringt?
Ja. Also es ist so ein bisschen so das Gefühl von, also gerade für Texte schreiben oder so, von, sag ich mal, einem Word innerhalb von ChatGPT. Ja. Man erreicht es auch wieder, indem man in dem Prompt-Fenster seinen Prompt eingibt, also zum Beispiel sagt, schreib eine Geschichte. Ja. Und dann müssen wir jetzt wieder über den More-Button da gehen und dann Canvas einfach, das ist so ein kleiner Bleistift mit einem Sternchen. Dann einfach anklicken, ja, dass der weiß, okay, ich möchte jetzt da eben diese Canvas-Version haben. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass ich dann, wenn ich da reingehe, auf der linken Seite meinen Chat habe, wo ich einfach diese Geschichte jetzt zum Beispiel, die ich schreibe, erweitern kann. Und auf der rechten Seite habe ich halt ganz groß jetzt meine Geschichte und kann dann an der Stelle auch diese Geschichte eben mit noch so ein paar Editierfunktionen verbessern, wie zum Beispiel einfach mit einem Klick sagen, mach's mal länger. Ja? Schreib die Geschichte, sollte ein bisschen länger sein. Oder für wen ist es gedacht? Ja, ist es jetzt eine Kindergeschichte oder was anderes? Wenn ich jetzt eine Geschichte mit 1000 Emojis haben möchte drin, dann kann ich jetzt an der Stelle dann zum Beispiel mit einem Klick sagen, pack mir da Emojis rein oder ich prompte es halt auf der linken Seite und sage, ja, ändere mir mal den Anfang der Geschichte oder mach es ein Happy Ending oder eben nicht. Ne? Und ich habe auf der rechten Seite halt immer diese ganzen Editierfunktionen dann sozusagen und das ist einfach ein schöneres Experience als nur in diesem Chat, wo man ja dann doch platzmäßig auch einfach limitiert ist.
Ja, wo ist denn aber die Abgrenzung zu dem iterativen Prompten und dem Arbeiten, dem Verbessern in Canvas? Ne? Weil ich glaube, viele würden das, was du jetzt beschrieben hast, einfach im Chat direkt machen. Wenn man sieht, oh, das ist mir zu lang, dann sagt man, no, das ist schon gut, aber kürze das bitte auf so und so viel Zeichen oder mach es irgendwie um ein Drittel kürzer oder so. Wie grenzt sich das voneinander ab?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel hier so eine richtige Versionshistorie drin. Ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so einfach so runter chatte und dann sage, mach die Geschichte ein bisschen länger, dann macht er sie vielleicht ein bisschen länger. Wenn ich dann aber sage, mach sie wieder ein bisschen kürzer, dann kann er sein, dass er halt, dann fängt er quasi wieder neu an, die Geschichte zu schreiben. Dann kann es sein, dass er mir die Geschichte ändert, obwohl ich die gar nicht geändert haben wollte. Ich wollte ja nur ein bisschen Absatz noch dran haben oder so. Und das habe ich halt in diesem Canvas dadurch gelöst, dass ich halt diese Versionshistorie habe. Ich kann also sofort wieder eine Version quasi zurückgehen, ja, und mir die eben wiederholen. Und ich kann aber eben auch so coole Sachen machen, wie ich kann halt quasi einen Abschnitt zum Beispiel in meiner Geschichte markieren. Da wird dann so ein kleines Pluszeichen dazu gemacht und dann kann ich halt sagen, hier in diesem Absatz füge doch bitte noch einen weiteren Charakter mit rein oder so auch immer. Und das kann ich bei diesem normalen Hin- und Her-Chatten nicht. Ne? Also, dass ich wirklich nur Abschnitte bearbeiten kann und den Rest behalten kann. Weil jedes Mal, wenn ich auf Senden drücke, wird mir komplett alles nochmal neu generiert. Und dadurch passieren ja dann auch wieder Fehler. Mhm.
Ja, super. Also man hat das viel, viel, viel besser, viel sauberer alles aufbereitet. Ne?
Genau. Und man kann viel gezielter eingreifen und Änderungen eben auch nur in Teilen von dem Ergebnis machen. Genau.
Cool. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben noch drei Tipps. ja, wir hatten so gesagt, wir wollen ja in 45 Minuten zum ChatGPT-Experten werden. Ich glaube, wir brauchen eine Stunde, um ein ChatGPT-Experte zu werden. Und das fand ich nämlich auch sehr spannend. Wir haben ja eben auch schon angesprochen, dieses Dilemma, dass man eben nicht so genau weiß, wo die Daten lange geparkt werden und ob das jetzt gelöscht werden darf und was eben vielleicht eben nicht gelöscht wird. Wir wollen natürlich auch in vielen Fällen, dass das System sogar ein Gedächtnis hat. Aber dann gibt es natürlich auch viele Sachen, vielleicht so heikle, einmalige, vertrauliche Aufgaben. Da möchte man ganz gerne diesen Kurzparkplatz haben, ne? Und da gibt es dann diesen Temporary Chat. Kannst du uns auch nochmal sagen, wo finden wir den? Wie aktivieren wir den? Und welche Fälle parken wir denn jetzt da?
Den finden wir jetzt aktuell, weiß ich auch nicht, wie es morgen ist, aber im Moment wirklich, wenn ich einfach reingehe in ChatGPT, oben rechts ist so eine kleine ausgegraute dotted Sprechblase. So, wenn ich die anklicke, dann bin ich im Temporary Chat. Das bedeutet, er speichert nichts in die Memories, ne? Also er würde den dann auch direkt danach wieder verwerfen. Ich kann den nicht nochmal hervorholen. Und genau, das sind jetzt eigentlich so gerade die Vorteile, was ich für Themen damit bespreche, ist halt wirklich einfach, wenn ich sage, das ist was ich nicht möchte, dass irgendjemand mitliest sozusagen, ja. Und wo es mir aber auch ganz klar ist in dem Moment, dass ich darauf auch nicht mehr zugreifen werde wollen, weil offensichtlich ist dann weg. Ja? Oder was ich natürlich mache.
Aber das ist aber auch sicher, dass es weg ist.
So sicher, wie das OpenAI sagt, dass das weg ist.
Aber sicherer, als wenn wir das einfach so im normalen Chat haben.
Also wir müssen ja also immer, ne, also wenn man Dinge benutzt, dann muss man sich ja immer auf die Herstellerangaben irgendwie verlassen. Und je nachdem, was da unser Vertrauenslevel in den OpenAI ist, kann man sich dann darauf verlassen, dass das weg ist. Oder eben hat immer noch Zweifel und dann wäre eine gute Alternative im Übrigen. Was auch ein Pro-Tipp von ChatGPT ist, OpenAI hat ja auch Modelle veröffentlicht. Und ich kann mir die auch runterladen und dann eben bei mir lokal auf dem Rechner solche Sachen zum Beispiel bearbeiten, besprechen. Und dann habe ich das immer lokal bei mir liegen. Das wäre die aller sicherste Variante.
Okay. Super, und es gibt aber auch ein Memory-Feature. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man nur in den Einstellungen in der Funktion angeben kann, ich möchte, dass es an oder aus ist, sondern da gibt es noch so viel mehr Raffinessen. Kannst du das auch noch mal so ein bisschen erklären? Was gehört in dieses Memory-Feature?
Das Memory-Feature ist insofern spannend, weil es irgendwie so halb gemanagt und halb nicht gemanagt ist sozusagen. Also im Sinne von, er merkt sich proaktiv Dinge und packt die in dieses Memory. Das sind so eigentlich so kleine zusammengefasste Schnipsel über das, worüber wir geredet haben. Und wenn er das Gefühl hat, dass es, oder wenn das irgendwie sinnvoll ist, sich das zu merken sozusagen für kommende Diskussionen, dann greift er das gerne auf und packt es in die Memory. Oder wenn ich es ihm sage, also ich kann auch wirklich sagen, merke dir von mir, ich habe irgendwie einen Hund, der heißt so und so.
Das mache ich dann innerhalb des Chats?
Das mache ich innerhalb des Chats.
Aber vorher muss ich da das Memory-Feature irgendwie angeschmissen haben?
Richtig, genau. Ich gehe quasi in die Settings, ja, die sind gerade unten links. Und dann gibt es so eine Personalisierung, einen Reiterpunkt quasi. Und da muss man runterscrollen, das ist auch nicht ganz oben, runterscrollen und da unten ist die Memory. Ja, und dann kann man sagen, da muss man den Toggle anmachen. Dann merkt er sich eben Sachen und dann kann ich aber auch so auf diesen Manage-Button gehen. Und wenn ich auf den Manage-Button gehe, dann lädt er mir im Prinzip alle Erinnerungen, die er an unsere vorangegangenen Diskussionen hat. Ist jetzt gar nicht so irrwitzig viel, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, also ich würde mich jetzt wirklich hier als Power-User benutzen und also es ist eine Liste, wo ich irgendwie mit 3 Scrolls quasi unten bin. Und ich kann da jederzeit im Prinzip reingehen, kann entweder sagen, lösch mir alles raus, ja. Oder aber lösch mir einzelne Sequenzen raus. Ich sag, das geht dich nichts an, ne? Mach's weg. Oder vor allen Dingen, wenn es irgendwas ist, was ich nicht ständig irgendwie wieder in den Kontext von meinen Unterhaltungen drin haben möchte, dann kann ich das halt da wieder rausnehmen und ganz gezielt das eine dann zum Beispiel nur löschen.
Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, ob das eventuell auch, wenn man nicht so genau weiß, was man da eigentlich macht, die Sachen auf einmal verkompliziert, weil man vielleicht in irgendeinem Chat irgendwas besprochen hat, also oder irgendwas reingeschrieben hat, was er dann jetzt auf einmal so wie so in so einer schlechten Beziehung, wo dann immer alles nochmal auf den Tisch gelegt wird bei jeder neuen Diskussion, dass er das dann auf einmal auch rausholt und sagt, hier, ne, vor 2 Jahren hast du doch das und jenes geschrieben. Kann man da auch sich sozusagen, wenn man sich das schlecht zusammenbaut, Probleme nochmal aufladen? Also muss man.
Ja, also ich meine, jetzt wo ja jetzt jeder Hörer und jede Hörerin auch Experte ist, weiß ich ja, dass ich dann eben da in die ChatGPT-Memory gehe und diesen Teil vielleicht einfach rauslösche, ja, wenn es mir ein bisschen komisch vorkommt. Ansonsten, wie gesagt, ist es dieses Thema Memory ist ja auch wirklich was für die Zukunft jetzt auch noch super relevant ist, weil ja die Modelle auch dann natürlich umso mehr nützlich werden, umso mehr Informationen sie ja wirklich über uns haben. Diese Memory-Funktion, die wir jetzt hier haben, ist eigentlich wirklich nur so ein kleines, banales, mitgeliefertes Feature sozusagen, was so kleine Probleme vielleicht löst, dass ich nicht jedes Mal alles wieder neu erklären muss und so weiter. Aber so richtig toll funktioniert es jetzt ja noch nicht. Ja. Also ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich ganz oft Sachen einfach nochmal und schon wieder und bitte, wir sagen doch immer du und dann plötzlich sieht es da mich dann wieder und so. Also ne? Ja. Also es hat auch noch ganz viel Luft nach oben sozusagen.
Okay, aber trotzdem gut zu wissen und also auch gut zu wissen, dass es das gibt, dass man es anmachen kann, dass man aber immer mal wieder vielleicht auch entrümpeln muss da. Ne?
Das ist ein super Tipp, genau.
Ja, genau. Okay, cool. Dann kommen wir zum allerletzten Tipp und den finde ich mich auch nochmal sehr spannend, weil auch für mich das sehr neu ist und ich glaube auch für viele andere von unseren HörerInnen, und zwar der Atlas-Browser. Ne? Das ist wirklich neu. Ich glaube, ich weiß gar nicht, seit wann es den gibt. Also nee, seit Oktober, glaube ich. Seit Oktober 2025 auch in den USA erst zu haben. Und das ist ja so eine absolute Kampfansage an die Browser-Platzhirsche, die wir so kennen. Also Google, Chrome, Safari, Microsoft Edge. Das heißt, Atlas-Browser ist OpenAIs eigener Webbrowser, in dem immer schon ChatGPT eingebaut ist. Kannst du uns erklären, was der macht, für welche Aufgaben du vielleicht auch Atlas schon einsetzt?
Gerne. Also er ist auch hier verfügbar. Ich kann ihn jetzt hier auch direkt runterladen und nutzen. Ich glaube aktuell nur auf Mac. Aber ich habe ihn nicht, weil ich ja Nerd bin, habe ich mir natürlich runtergeladen. Ich wollte ihn natürlich ausprobieren. Es ist im Grunde, wie ich es vorhin eigentlich schon mal angedeutet habe, den größten Vorteil der Nutzung von dem Atlas-Browser hat im Grunde OpenAI, weil sie eben mein Nutzerverhalten im Web jetzt komplett von vorne bis hinten mitverfolgen können, wenn ich halt diesen Browser nutze. Ne? Es fehlen noch ein Haufen Convenience-Features, die für mich einen Browser zu einem guten Browser machen, also so Sachen Profile wechseln und die Tabs an verschiedenen Stellen anordnen und solche Sachen, das ist alles noch nicht drin, also ist er noch relativ roh. Ja. Und ich finde, wie gesagt, ich finde einfach, dass das Gefühl, mit dem Ding zu arbeiten, finde ich, das haben sie schon sehr schön hingekriegt, also es hat einfach eine super interessante Oberfläche, was auch irgendwie ein bisschen fancy ist, mit ein bisschen Sparkling und so weiter. Ne? Also es macht irgendwie Spaß, es zu benutzen. Ich finde es interessant, wenn man eine Webseite besucht. Man hat ja dann rechts daneben quasi immer den ChatGPT-Assistenten, mit dem ich dann über das, was ich jetzt gerade auf der Seite sehe, sozusagen auch interagieren und diskutieren kann. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf einer Webseite bin, wo ich mich nicht so gut auskenne und Sachen nicht finde, ja, sondern zum Beispiel einen Atlas zu benutzen, um zu sagen, okay, hilf mir mal jetzt hier diese Seite zu navigieren, ja. Also ich hatte zum Beispiel neulich so eine krasse Legacy-Software, wo ich, das ist irgendwie ein Programm, was von der Regierung auch angeboten wird und dementsprechend sieht das auch aus und man ist es wirklich so, oh mein Gott. Also User Experience war da definitiv nicht mit im Kopf, als sie das gebaut haben vor 20 Jahren oder so. Und da habe ich dann wirklich auch diesen Browser einfach benutzt, um mir da durchzuhelfen. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil das dann auch irgendwo interpretieren konnte, was es halt sieht und was ich jetzt vielleicht eben den einen Button, den ich nicht finde. Ja. Genau, und da dafür, für solche Sachen ist es super geeignet, wenn ich halt irgendwie eben auf irgendwelche sensiblen Daten zugreifen will, auch irgendwelche internen Programme, wo wir unsere Lerner verwalten oder so, würde ich niemals im Moment irgendwie einen Atlas öffnen. Ja. weil das halt einfach direkt dann alles bei OpenAI landet. Also von dem her ist cool, wenn man Lust und Zeit hat, um das mal auszuprobieren und so, lad es dir runter, nutze es, finde mal raus, wie so vielleicht auch die Zukunft des Webs und der Webnutzung dann sein wird, ja, und welche Richtung es geht. Aber jetzt so für den Alltag, und ich finde immer so Browser umziehen, ne, wenn man dann auch sagt, ey, mach das als mein Standardbrowser oder so. Also Browser umziehen ist ja mittlerweile fast so kompliziert wie Wohnungsumzüge, ja, weil man muss erstmal alles mitnehmen und die ganzen Logins und das alles wieder, und bis man sich das alles wieder so hingerichtet hat, dass das funktioniert für einen und das Leben es irgendwie leichter macht und nicht komplizierter, ist ja wirklich mühselig sozusagen. Also von dem her würde ich da jetzt noch davon abgesehen, das Ding als mein Default-Browser zu definieren und dann loszulegen.
Aber ein bisschen rumspielen kann man schon mal damit, ne? Weil
unbedingt, also macht Spaß. Es ist einfach irgendwie cool, macht Spaß. Und dieser eine Use Case, so leite mich durch diese komplizierte Seite, die ich selber nicht kapiere.
Super, genau. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt, also du bist sowieso schon ChatGPT-Expertin. Ich bin jetzt aber auch eine, ich fühle mich gut.
Sehr schön, das war das Ziel.
So, jetzt haben wir alles gelernt, wie man iterativ promptet, wie man Projekte aufsetzt, wie man Canvas benutzt, den Study Mode, den Memory Mode, wie man das Gedächtnis löschen kann und. Das Gute ist, dass ihr euch das jetzt nicht alles tatsächlich merken müsst. Also wir haben euch das in die Shownotes gepackt, die einzelnen Punkte. Und was ich auch mal noch ganz wichtig finde, ist, dass man auch das nicht ja alles auf einmal umsetzen muss. Also ich kenne das teilweise manchmal von mir, wenn ich zu anderen Themen oder auch zu Podcast-Themen, zu KI-Themen Podcasts höre, dass ich mich manchmal so ein bisschen überwältigt fühle, weil ich denke, das sind jetzt auch noch alles Punkte, die man anscheinend kennen muss. Und das nennt man ja dieses Paralysis, AI-Paralysis. Ich glaube, das kennt aber jeder, das kennst du doch auch, oder Nadine? So als absoluter Profi, der auch immer Wissen vermittelt, dass auch man hat immer das Gefühl, man kommt irgendwie nicht mehr hinterher, ne?
Ja, also mein Pro-Tipp, was das angeht, wenn ich den noch mitwerfen darf, ist wirklich seinen Bereich zu finden, ja. Was wir natürlich durch diese Trainings, die wir anbieten, da haben die Leute halt einfach mal, sag ich mal, einen geschützten Raum für 4 Wochen alles mal auszuprobieren und dann kommt dieses so, oh mein Gott, ne, ich kann ja Bilder und Videos und dies und das und jenes. Das ist ja gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, alles mal anzugucken, zu wissen, okay, wo stehen wir denn gerade, was habe ich für Möglichkeiten, wo kann ich mich weiterhin informieren und up-to-date bleiben und dann aber mein Thema rauszupicken, zu sagen, ich arbeite jetzt eben im Bereich Software Development oder ich bin kreativ unterwegs oder so. Und diesen Bereich ganz konkret dann eben für sich weiterzuentwickeln, da in diesem kleinen definierten Bereich dran zu bleiben an den neuesten Entwicklungen, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und weniger ist mehr, auch wirklich einfach mal Dinge weglassen, sagen, das ist jetzt irgendwie cool zu wissen und vielleicht brauche ich es in 4 Monaten nochmal, weil mir dann wieder der Podcast in Erinnerung kommt und ach, da ging doch irgendwie was, gucke ich mal, ob ich das jetzt wiederfinde in ChatGPT, ja. Aber ich glaube, so hier rauszugehen und zu sagen, ich muss jetzt alles mitnehmen und ich muss alles ausprobieren, wenn du die Zeit hast oder so, klar, probier es. Ja? Wenn nicht, dann ist es einfach was einem im Kopf bleibt und wo man dann vielleicht, wenn man an einem Problem ranläuft und sagt, eben, ich finde die Geschichte super, aber ich würde jetzt eigentlich ganz gerne wollen, dass ich nur diesen einen Absatz zum Beispiel verändern kann, dann weißt du jetzt, okay, da gibt es halt diesen Canvas-Mode, ja? Und dann ist es relevant.
Genau, ich finde auch manchmal, dass es auch vielleicht als Ziel reicht, das sage ich mir manchmal, wenn ich nur eine Sache davon mitgenommen habe, dann habe ich ja schon eine kleine Sache dazugelernt, ne? Und dann hat es ja auch schon das gehabt, also die Wirkung gehabt, die man haben wollte.
Genau, also es geht ja auch um die Inspiration, ne? So, das ist also diese Kombination von ich lerne neues Wissen und irgendwas inspiriert mich, um über Dinge, die mich gerade beschäftigen, vielleicht auch nochmal anders nachzudenken. Deswegen hört man ja Podcasts. Also deswegen höre ich sie.
Nadine, es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Wir haben über eine Stunde gesprochen, aber das kam mir vor wie 20 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Dann dir noch einen schönen Tag und allen Hörerinnen auch.
Ja, genau. An euch auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben beim Ausprobieren, beim Gucken, welcher Tipp davon vielleicht euch am meisten hilft und am meisten liegt. Ich freue mich ganz doll, wenn ihr uns zur Folge ein Like hinterlasst, vielleicht auch in den Kommentaren aufschreibt, welche Punkte ihr richtig gut fandet oder was euch vielleicht auch gefehlt hat. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.